Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Montagssession. Ihre 30 Minuten kompaktes Börsenwissen und Anlageideen. Heute mit einem Thema, das sehr, sehr gut zu einer Veranstaltung passt, die gerade eben in diesem Moment in Frankfurt losgegangen ist, nämlich das Deutsche Eigenkapitalforum. Und das ist eigentlich was für Profis. Da treffen Unternehmen auf Investoren, auf Analystinnen und auf Medienvertreter. Es geht dabei um eine Sache, die zunehmend auch bei uns zum Thema wird, nämlich Auswahl von Einzelaktien für Ihr Einzelaktieninvestment. Und heute sprechen wir jetzt hier mit Jennifer Rasch. Und zwar geht es tatsächlich um einen Aspekt beim Investieren in einzelne Aktien, das auch ein bisschen zu kurz kommt sonst, nämlich die Nachhaltigkeit. Denn nicht nur, wenn Sie einen Fonds auswählen oder einen ETF, können Sie ja den Anspruch haben, möglichst nachhaltig zu investieren, dass das Unternehmen, dem Sie Ihr Geld geben, in bestimmte Sachen nicht tut, bestimmte Kriterien erfüllt und gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet. Jennifer, schön, dass du da bist. Jennifer Rasch ist Gründerin und daneben auch noch Diplom-Mathematikerin und sie hat einen Doktor in Informatik. Und sie hat selbst nachhaltig investieren wollen und auf dem Markt nichts gefunden, was ihren Ansprüchen genügt hat und dann kurzerhand Goldmarie Finanzen gegründet. Sehr beeindruckend, so kann man Themen auch lösen. Jennifer, schön, dass du da bist und wir sprechen jetzt die nächsten 30 Minuten über Nachhaltigkeit. Fangen wir mal direkt mitten an. Was verstehst du denn unter Nachhaltigkeit?
Hallo, also danke für die Einladung. Genau, ich freue mich hier zu sein und ich würde dann einfach mit dem Vortrag beginnen und sozusagen so ein bisschen erklären, was Nachhaltigkeit so ist und vielleicht kommt da auch die ein oder andere persönliche Einschätzung von mir noch mit durch. Genau, okay, dann gehe ich mal. Ich hoffe, ihr könnt meine Slides sehen. Oh, jetzt bin ich schon wieder eins zu weit. Okay, dann beginne ich mal. Für den Schutz von Umwelt und Klima braucht man eine ganz wichtige Ressource und das ist Geld. Und viele Menschen in Deutschland möchten ja gerne etwas für Umwelt und Klima tun. Also sie kaufen lokale Lebensmittel, sie fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit, sie sparen Energie beim Heizen. Aber das Ersparte liegt eben oft einfach auf dem Girokonto. Und das ist super schade, weil in dieser Entscheidung liegt so viel Potenzial und Macht für die Welt, aber eben auch für jeden und jede persönlich. Und deswegen machen nachhaltige Investitionen Sinn. Moment, hängt hier so ein bisschen. Ah, jetzt haben wir es. Okay, es geht hier, hat ein bisschen Verzögerung. Okay, genau, deswegen machen nachhaltige Investitionen Sinn. Aber wie entscheidet man, was Nachhaltigkeit bei Investitionen bedeutet und wie vermeidet man Greenwashing? Deswegen starte ich jetzt erstmal mit einer kurzen Erklärung über Begriffe und Abkürzungen. Dann spreche ich nochmal über ein ganz wichtiges Thema, nämlich die EU-Taxonomie. Dann gebe ich als Beispiel die Nachhaltigkeitskriterien, die wir bei Goldmarie Finanzen anwenden. Und spreche dann nochmal darüber sozusagen allgemein über Geldanlageprodukte, wie man nachhaltig anlegen kann am Aktienmarkt. Und gebe ganz am Schluss nochmal 5 Tipps, um nachhaltige Geldanlagen zu erkennen. Gut, dann beginnen wir mal mit dem Begriff SRI. SRI steht für Social Responsible Investment, also auf Deutsch sozial verantwortliche Geldanlage. Mit Social Responsible Investments bezeichnet man generell Anlagestrategien, die eben neben dem finanziellen Gewinn auch positive Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt erzielen sollen. Sozial ist hier also auch als umwelt- und klimafreundlich gemeint. Es macht natürlich auch Sinn, weil Umwelt- und Klimaschutz natürlich auch für die Gesellschaft wichtig ist. So, was man aber wissen muss, ist, der SRI-Begriff ist nicht geschützt. Das heißt also, man muss, wenn man SRI-Strategien sich anguckt, alles eigentlich immer noch mal auf Herz und Nieren so ein bisschen prüfen. Jetzt bin ich wieder eins zu weit. Okay. Wenn man mit nachhaltigen Geldanlagen sich auseinandersetzt, dann stößt man schnell auf den Begriff ESG. Diese Abkürzung steht für Environment, also Umwelt, Social, also sozial, und Governance, was eine verantwortungsvolle Unternehmensführung beschreibt. Ratingagenturen vergeben oft ESG-Noten an Unternehmen, die sich aus einer E-Note, einer S-Note und einer G-Note zusammensetzen. Solche Gesamtnoten sind leicht verständlich und geben daher auch eine schnelle Orientierung, wie ein Unternehmen in ökologischen und sozialen Belangen sowie der Unternehmensführung aufgestellt ist. Was eben auch ein Vorteil ist, ist, dass man bei diesen ESG-Einzelnoten bei Finanzinstrumenten eine gewichtete Gesamtnote eines zusammengesetzten Portfolios berechnen kann. Und damit hat man eben einen vergleichbaren Nachhaltigkeitsindikator, zum Beispiel für Benchmarks.
Ganz kurz, Jennifer.
Ja.
Deine Präsentation ist zum Teil links abgeschnitten, beziehungsweise links aus meiner Sicht.
Ja, das da. Warum ist die abgeschnitten?
Also ich denke mal, da fehlen so 20% auf der linken Seite. Genau.
Warte. Ist es jetzt besser?
Nee, gar nicht. Geht vielleicht mal aus dem Vollbildmodus raus.
Vollbildmodus mal raus.
Ja, jetzt ist es zu sehen. Jetzt sieht man zwar deinen Monitor noch, aber das macht nichts. Es ist alles zu sehen. Wunderbar. Danke.
Aber man sieht nur, hoffe ich, jetzt das Menü, oder?
Ja, man sieht nur das Menü oben. Ja, nichts Peinliches, keine verdächtigen Alter.
Alles schon. Leider ist auch nicht unbedingt, das ist mein alter Laptop, also ein alter PC, aber.
Würde ich dir auch sagen.
Okay, gut, dann machen wir mal weiter. Wir waren bei ESG und ich habe jetzt auch die Slide hier noch zu sehen. Müssen wir irgendwie. Genau. Also der Punkt ist sozusagen, dass man das ESG eben so ein simple und verständlich, also leicht verständliche Nachhaltigkeitsbewertung ist. Deswegen wird die auch gerne eingesetzt. Und das Problem aber bei ESG ist eben auch wieder, der Begriff ist nicht geschützt und es sind eben auch nicht die Methoden bei der Berechnung von ESG-Noten geschützt. Und deswegen führt es zum Beispiel oft dazu, dass große Firmen, die oft mehr Ressourcen natürlich zur Verfügung haben, höhere ESG-Noten bekommen, weil sie eben die Ressourcen haben, um bei Ratings die ESG-Score hochzutreiben. Wenn zum Beispiel das Kriterium lautet, muss ein CO2-neutrales Gebäude betreiben, dann ist es natürlich für eine große Firma ein leichtes, das zu erfüllen. Und um diesem aber zu entgegenzuwirken, braucht man umsatzabhängige Nachhaltigkeitsindikatoren. Das bedeutet also, wenn ein Unternehmen sehr hohe Gewinne erwirtschaftet, dann müssen eben entsprechend auch viele CO2-neutrale Gebäude existieren und eben nicht nur eins. Und deswegen können ESG-Noten nur in Kombination mit anderen Nachhaltigkeitskriterien ein realistisches Gesamtbild abgeben. So, dann gehe ich in den nächsten Begriff. Das hier ist der Begriff SDG. Der steht für Sustainable Development Goals, also übersetzt Ziele nachhaltiger Entwicklung. Vielleicht habt ihr diese Grafik mit den 17 Icons auch schon mal gesehen. Diese 17 Ziele wurden von der UN bei der Pariser Klimakonferenz 2015 definiert. Sie sollen eine Orientierung geben, welche Ziele wir als Weltbürger haben. Also zum Beispiel keine Armut oder kein Hunger. Die nächste Abkürzung, die ich gerne vorstellen möchte, ist SFDR. SFDR steht für Sustainable Finance Disclosure Regulation. Und das ist der englische Name einer EU-Verordnung, die im Deutschen auch Offenlegungsverordnung genannt wird. Diese Verordnung schreibt vor, wie Finanzmarktakteure ihre Kundinnen über die Nachhaltigkeit von Geldanlagen informieren müssen. Die Offenlegungsverordnung klassifiziert Geldanlagen nach Artikel 6, 8 und 9. Da gehe ich später nochmal drauf ein. So, dann gibt es noch einen Begriff, der Best-in-Class-Ansatz. Der sogenannte Best-in-Class-Ansatz wird oftmals bei grünen ETFs angewandt. Und das bedeutet, dass hier in einem bestimmten Sektor in die nachhaltigste, also die am wenigsten schlechte Firma investiert wird. Dadurch schaffen es beispielsweise derzeit immer noch Ölunternehmen in sogenannte Umweltfonds, weil sie eben weniger schmutzig sind als die Konkurrenz. Da sieht man eben auch schon, dass das Best-in-Class-Prinzip ein recht lasches Nachhaltigkeitskriterium ist. So, und die letzte Abkürzung, die ich hier habe, ist PAI, PAI, und das steht für Principal Adverse Impact. Und wird oft im Deutschen als wesentliche nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen übersetzt. Das ist ein etwas sperriger Begriff für Umweltschäden. Dazu zählt zum Beispiel der CO2-Ausstoß oder eben auch eine schlechte Frauenquote im Vorstand. Die PAI sind in der Offenlegungsverordnung genau definiert und müssen von den Unternehmen nach detaillierten technischen Bewertungsmaßstäben gemeldet werden. Damit sind die PAI von unterschiedlichen Unternehmen vergleichbar und können als Basis für Benchmark-Systeme genutzt werden. So, dann kommen wir mal zur EU-Taxonomie. Man sieht jetzt also auch ja schon recht schnell, dass es halt super viele verschiedene Begriffe und Maße für Nachhaltigkeit gibt. Und dadurch wird es super schwierig abzuschätzen, was wirklich nachhaltig ist und was nicht. Und die EU-Taxonomie hat versucht, dieses Problem zu lösen, und zwar mittels einer sogenannten Taxonomie. Mittels der EU-Taxonomie sollen verbindliche Standards für Fonds und Offenlegungspflichten für Unternehmen definiert und dadurch Gelder besser gelenkt werden. Allgemein, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Begriff Taxonomie. Taxonomie bedeutet erstmal einfach nur Gruppeneinteilung. Dabei wird irgendeine Menge von zum Beispiel Lebewesen oder Informationen oder irgendwelchen Objekten auf der Grundlage gemeinsamer Merkmale in verschiedene Gruppen und Kategorien eingeteilt. Die Taxonomie muss dann genau definieren, wo die Grenze zwischen den unterschiedlichen Kategorien ist. Bei der EU-Taxonomie geht es darum, wirtschaftliche Aktivitäten in ökologisch-soziale oder eben nicht ökologisch-soziale Aktivitäten einzuteilen. Und wo dann genau die Grenzen verlaufen, also was noch grün ist und was nicht mehr grün ist, das ist natürlich ein politischer und gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. So, begonnen hat dieser Prozess mit dem Pariser Klimaabkommen von 2015. Die Europäische Kommission hat dann 2018 einen Aktionsplan beschlossen, der besagt, dass eine Expertengruppe eingerichtet werden soll, die dann eine solche grüne Taxonomie entwickelt. Und das Ergebnis war dann schließlich 2020 die sogenannte Taxonomieverordnung. Die EU erhofft sich dadurch, die vereinbarte Klimaneutralität bis 2050 erreichen bzw. finanzieren zu können. Und außerdem sollen Unternehmen motiviert werden, nachhaltiger zu wirtschaften und sich an die Vorgaben zu halten. So, dann gucken wir uns diese EU-Taxonomie mal ein bisschen genauer an. Zunächst einmal muss eine Wirtschaftsaktivität als relevant eingeordnet werden. In der EU-Taxonomie werden nämlich drei verschiedene Kategorien unterschieden. Einmal also nicht relevant bzw. nicht bewertbar für Nachhaltigkeit, relevant und positiv für Nachhaltigkeit, also taxonomiekonform, oder relevant, aber ne negativ für Nachhaltigkeit. So, das heißt also jetzt erstmal, zum Beispiel Energieproduktion als Wirtschaftsaktivität ist erstmal grundsätzlich relevant und kann damit umweltschädlich sein, wenn man zum Beispiel Kohle verstromt, oder eben umweltfreundlich, wenn man zum Beispiel Windenergie erzeugt. Andere Tätigkeiten sind zum Beispiel gar nicht relevant für den Umweltschutz oder es ist kaum möglich, einheitliche Kriterien festzulegen, um die Umweltfreundlichkeit zu bewerten. Darunter fallen zum Beispiel viele Technologieunternehmen, wie zum Beispiel auch Zoom. So, um die Nachhaltigkeit zu definieren, hat die EU-Kommission in der Taxonomie 6 Umweltziele festgelegt und das sind Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Reduzierung von Umweltverschmutzung und Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Kern der Taxonomie, nämlich was gilt denn jetzt als nachhaltig? Also angenommen, eine Wirtschaftsaktivität ist als relevant eingeordnet, dann besagt die Taxonomie Folgendes. Die Wirtschaftsaktivität gilt als ökologisch nachhaltig, wenn sie zumindest einem der Umweltziele einen positiven Beitrag leistet, keines der Umweltziele signifikant beeinträchtigt, also wenn sie keinen Schaden anrichtet, und wenn Mindeststandards bei Wirtschaft, Arbeitsorganisation und Menschenrechten erfüllt werden. So, ein ökologisch nachhaltiges Unternehmen in diesem Sinne wäre dann beispielsweise ein Hersteller von Pfandflaschenautomaten, der einen wesentlichen Beitrag zum Umweltziel Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft leistet. Ein Problem ist hier derzeit tatsächlich, dass die Umweltziele zwar benannt, aber größtenteils noch nicht ausdefiniert sind. Das heißt, viele Aktivitäten sind derzeit noch gar nicht betrachtet und fallen daher in die Kategorie nicht relevant. Aber nicht, weil sie nicht relevant sind, sondern weil sie keine Daten haben. Und deswegen ist der Anteil der taxonomiekonformen Unternehmen bei vielen Anlageprodukten derzeit auf den ersten Blick oftmals eher gering und liegt so in einem zweistelligen prozentualen Bereich. Das muss man sich immer klar machen, wenn man da drauf guckt. Okay, jetzt geht's weiter. Also wenn eine Unternehmensaktivität als ökologisch bezeichnet wurde im Sinne der EU-Taxonomie, dann gibt es dort auch wieder drei verschiedene Stufen, nämlich klassisch grüne Aktivitäten, zum Beispiel Herstellung von Windkraft, ermöglichende Aktivitäten, also zum Beispiel die Herstellung von Rotoren für Windparks und Übergangsaktivitäten, also Technologien, die benötigt werden, um klimaneutral zu werden, aber danach nicht mehr. So, in der Berichterstattung muss dann jeweils auch spezifiziert werden, welche dieser drei Stufen einer Aktivität zugeordnet wird. Die nachhaltigen Aktivitäten und teils auch die verursachten Schäden des Unternehmens werden in Bezug auf betriebswirtschaftliche Größen gesetzt. Ein Energieunternehmen, das Strom aus Kohle und mit Windkraftanlagen produziert, kann zum Beispiel einen Teil seiner Wirtschaftsaktivität als grün deklarieren. Dann muss das Unternehmen aber ganz genau dokumentieren, wie viel Prozent der gesamten Einnahmen vom Verkauf der Windkraft entstammen und auf der Ausgabenseite, welchen Anteil der Investitionsausgaben in den Bau von Windkraftanlagen fließt und wie viel Prozent der laufenden Kosten durch den Betrieb der Windkraftanlagen entstehen. Durch diese Daten kann man sich dann am Schluss, wenn man den Bericht sich anguckt, einen ziemlich guten Überblick verschaffen, wie grün das Unternehmen als Ganzes wirklich ist. Kritisch wird hier in Bezug auf Greenwashing tatsächlich vor allem der Punkt 3, nämlich die Übergangsaktivitäten gesehen. Unter Übergangsaktivitäten fallen nämlich beispielsweise auch Gas- und Atomkraftwerke. Das Argument ist hier, dass diese Kraftwerke gebraucht werden, um die Versorgung sicherzustellen, solange es noch nicht genug Energie aus erneuerbaren Quellen gibt. Wenn das ökologische Ziel aber eine erneuerbare Stromversorgung ist, dann ist es schon ein bisschen überraschend, wenn Investitionen in Gaskraftwerke auch als grüne Geldanlagen gelten. Manche KritikerInnen sagen, dass die EU sich dadurch selbst quasi gegreenwashed hat. Das heißt, auch hier muss man ziemlich genau hinsehen, wie der Begriff Nachhaltigkeit ausgelegt wird und neben der EU-Taxonomie-Konformität eben auch andere Nachhaltigkeitskriterien beleuchten. Und dann gehe ich jetzt mal hier als Beispiel auf die Nachhaltigkeitskriterien ein, die wir bei Goldmarie Finanzen verwenden. Wir haben zusammen mit Deutschlands renommiertester Ratingagentur IMUG Rating Nachhaltigkeitskriterien festgelegt, die wir bei der Auswahl der Aktien für unsere Portfolios berücksichtigen. Dabei sind die Daten, um diese Nachhaltigkeitsbewertung durchführen zu können, die bekommen wir von IMUG. Und IMUG erstellt als unabhängige Agentur ESG-Auswertungen und Nachhaltigkeitsratings auf Basis von eigenständigen Analysen. Dabei benutzt sie globale Datenbanken und greift auf jahrzehntelange Erfahrung zurück. Unsere Nachhaltigkeitsbewertung besteht aus drei Komponenten. Die erste Komponente sind Ausschlusskriterien. Diese Ausschlusskriterien klammern Unternehmen oder Staaten mit bestimmten Aktivitäten komplett aus. Zu nicht nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten gehören dann zum Beispiel Waffenhandel oder Waffenproduktion, Alkohol, Tabak und Technologien wie Atomkraft oder Gentechnik. Die Ausschlusskriterien orientieren sich am Umsatz der Unternehmen. Es wird also überprüft, welchen Anteil bestimmte Geschäftspraktiken am Gesamtumsatz eines Unternehmens ausmachen. Beim Papierhersteller würde beispielsweise entscheidend sein, welchen Anteil an seinem Gewinn der Verkauf von Papierschachteln für die Tabakindustrie ausmacht. Übersteigt der Anteil eine definierte Grenze oder wird die Aktivität von uns komplett abgelehnt, erfolgt ein Ausschluss der Aktie. So, Komponente Nummer 2 sind die Positivkriterien. Bei den Positivkriterien orientieren wir uns an den Sustainable Development Goals der United Nations. Dabei wird die Geschäftstätigkeit von Unternehmen in Bezug auf ihre ökologischen und ethisch-sozialen Auswirkungen bewertet. Positivkriterien können zum Beispiel im Bereich sein von nachhaltiger Infrastruktur oder erneuerbare Energien. Und natürlich beziehen wir bei dieser Positivbewertung auch den ESG-Score der Unternehmen mit ein. Des Weiteren fließen die Anforderungen der EU-Taxonomie hier mit ein. Von unserer Seite aus wird bei jeder Geldanlage festgelegt, wie groß der garantierte Anteil an taxonomiekonformen Unternehmen ist. Ein Problem dabei ist, dass viele Daten derzeit von den Unternehmen noch nicht vollständig bereitgestellt wurden, weil die Taxonomie auch erst seit kurzem in Kraft ist. Das führt dazu, dass Geldanlagen als vermeintlich nicht taxonomiekonform ausgewiesen werden müssen, weil die entsprechenden Daten nicht vorliegen. Also auch hier haben wir wieder ein großes Datenproblem. Das wird sich aber voraussichtlich in Zukunft mehr und mehr legen, sozusagen. Genau. Dann kommen wir zum letzten Kriterium, die Nummer 3. Die dritte Komponente ist nämlich das sogenannte normbasierte Screening. Das wird durchgeführt, um Verletzungen des United Nations Global Compact zu identifizieren. Überprüft wird dabei die Beachtung der Menschenrechte, Einhaltung des Arbeitsrechts, Einhaltung von Umwelt- und Lieferkettenstandards und mögliche Korruption. Fallen Unternehmen in diesen Bereichen negativ auf, führt das zum Ausschluss aus dem Aktienuniversum. So. Wenn man über Nachhaltigkeit sprechen will, ist es natürlich auch wichtig, welche Form von Anlage man wählt. Wenn wir jetzt über den Aktienmarkt sprechen, dann gibt es natürlich ganz klassisch die Unternehmensbeteiligung, die über den Kauf einer Aktie erfolgen kann. Man kauft den Anteil eines Unternehmens an dessen langfristigen Erfolg man glaubt und wird dann gegebenenfalls daran beteiligt. Der Kauf von Einzelaktien ist also direkt und transparent, das ist also positiv, weil man genau weiß, wie viele Anteile man von welcher Firma hält und man wird selbst Aktionärin, also man behält sein Stimmrecht. Nachteil ist hier allerdings, dass man natürlich kein Risikomanagement hat. Man muss also selbst die Streuung der Aktien in die Hand nehmen und das ist nicht einfach. So, ein weiteres Produkt, was man da stattdessen kaufen kann, sind sogenannte Ökofonds. Der Begriff Fonds kommt ursprünglich aus dem Französischen und bedeutet einfach schlicht Kapital. Fonds bündeln das Geld von vielen Anlegern und erwerben damit mit dem gesamten Kapital Vermögenswerte, also zum Beispiel Aktien. Bei aktiv gemanagten Fonds gibt es ein oder mehrere FondsmanagerInnen, die entscheiden, welche Firmen oder Anlagen zu welcher Gewichtung in den Fonds aufgenommen werden. Hier ist der Vorteil, dass man bei aktiv gemanagten Ökofonds oft sehr strenge Kriterien angelegt werden und dass die Fonds sparplanfähig sind. Man kann also schon mit einer geringen monatlichen Summe regelmäßig Fondsanteile kaufen. Nachteil sind natürlich die hohen Fixkosten, denn die FondsmanagerInnen wollen natürlich für ihre Arbeit bezahlt werden. Und hier muss man dann eben auch wirklich genau hingucken, weil diese Fixkosten halt auch schnell die Rendite auffressen können. Im schlimmsten Fall kann man in einem schlechten Jahr auch mal mit seiner Anlage ins Minus gehen, weil die Fixkosten sind ja immer fällig. So, und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit. Man kann zum Beispiel sogenannte ETFs, also Exchange-Traded Funds, erwerben. ETFs sind Fonds, die einen Index abbilden, also zum Beispiel den DAX. Und wenn im DAX die 30 größten deutschen Unternehmen mit einer gewissen Gewichtung enthalten sind, dann kann man, wenn man diesen ETF kauft, der auf dem DAX basiert, dann sind in diesem ETF genau diese Unternehmen zu genau dieser Gewichtung enthalten. So ist die Idee. Vorteil ist, man kann eine sehr gute Streuung erhalten, weil man quasi in einen kompletten Markt investiert. Das minimiert eben das Risiko der Geldanlage. Aber dadurch, dass ETFs nicht aktiv gemanagt sind, also dass sie keinen menschlichen Fondsmanager haben, sind auch die Fixkosten sehr gering und dadurch sind sie sehr kostengünstig. Es gibt super viele ETFs auf dem Markt, darunter auch sogenannte nachhaltige ETFs. Das Problem ist dabei, wie bereits erwähnt, dass die Nachhaltigkeitskriterien teils sehr lasch sind, weil zum Beispiel ein Best-in-Class-Prinzip angewandt wird. Was man sich auch klar machen muss, ist, dass sowohl bei Fonds als auch bei ETFs gibt man meist sein Stimmrecht an den Herausgeber ab. Und auch das ist ein wichtiges Kriterium, was man bei der Wahl seiner Geldanlage beachten sollte. Okay, dann komme ich mal zum letzten Teil, nämlich 5 Tipps, wie man grüne Geldanlagen erkennt und worauf man achten sollte. Den ersten Anhaltspunkt bieten die Informationen zur Geldanlage nach der Offenlegungsverordnung. Die Offenlegungsverordnung, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, klassifiziert Geldanlagen nach den Artikeln 6, 8 und 9. Artikel 6 Produkte haben gar keinen Nachhaltigkeitsanspruch. Artikel 8 Produkte sind ökologisch-sozial ausgerichtet und Artikel 9 Produkte streben sogar explizit mindestens ein ökologisches oder soziales Ziel an. Also sowas wie zum Beispiel Übergang zur Kreislaufwirtschaft. Der erste Tipp ist es also, darauf zu achten, dass die Geldanlage nach Artikel 8 oder Artikel 9 als sozial verantwortliche Geldanlage deklariert ist. Diese Information findet man in Fondsvergleichen, Prospekten, Webseiten zu der Geldanlage oder zumindest in der vorvertraglichen Information. Das heißt, dieses Dokument muss vor Vertragsabschluss für dich einsehbar sein. Wenn die Geldanlage als Artikel 8 oder 9 deklariert ist, dann muss der Anbieter auch Informationen liefern, welche ökologisch-sozialen Kriterien genau betrachtet werden und wie man wie die Geldanlage Nachhaltigkeitsthemen umsetzt. Und das alles in einem fest vorgegebenen Muster. Die Mustervorlage der EU, sage ich jetzt hier auch mal so ein bisschen als Beispiel. Sieht zwar nicht schön aus und man könnte auch an der Übersichtlichkeit noch arbeiten. Sie hat aber den Vorteil, dass sie bei allen Anbietern genau gleich ist. Das erleichtert also den Vergleich unterschiedlicher Produkte. Hier muss zum Beispiel der garantierte Anteil taxonomiekonformer Investitionen angegeben werden. Und hier ist das Bild dazu auch. Und das ist der zweite Tipp, um schnell zu sehen, wie nachhaltig eine Geldanlage ist. So, der dritte Tipp ist, auf anerkannte Ökosiegel oder Fondsvergleiche mit ökologisch-sozialem Fokus zu schauen. Wenn der Fonds, der dich interessiert, ein Ökosiegel hat, dann sollte man sich die genauen Kriterien, die dahinter stehen, genau ansehen. Solche Siegel sind nämlich sehr unterschiedlich. Aktuell sind zum Beispiel Siegel zur Klimafreundlichkeit von Geldanlagen ziemlich beliebt. Die lassen dann aber oft alle anderen Nachhaltigkeitskriterien außer Acht. So, der vierte Tipp. Wichtig ist es auch, auf verbindliche Ausschlusskriterien zu achten. Hier sind Details oft wichtig. Also wenn da zum Beispiel steht, dass kontroverse Waffen ausgeschlossen sind, bedeutet das nicht, dass generell Waffenproduktion ausgeschlossen ist. Außerdem muss man sich bei den Ausschlusskriterien auch selber überlegen, welche Kriterien einem persönlich wichtig sind. Man unterstützt mit seinem Geld ja schließlich auch immer das Geschäftsmodell der investierten Unternehmen. Auch Menschenrechtsverletzungen sollten zum Ausschluss aus deiner Geldanlage führen. Und wenn der Anbieter einen Best-in-Class-Ansatz verfolgt, dann heißt das eigentlich, dass es keine strikten Ausschlüsse bestimmter Geschäftsfelder gibt. Das heißt, das ist also für konsequenten Umweltschutz nicht so geeignet. Und deswegen kommt jetzt der letzte Tipp. Sieh dir in jedem Fall an, welche Unternehmen in der Geldanlage vertreten sind. Also viele Fondsvergleich-Webseiten listen die größten Positionen von Geldanlagen auf. Und dabei fallen auch laxe Vorgaben super schnell auf, wenn zum Beispiel kontroverse Firmen in den Positionen auftauchen. So erkennt man auch recht schnell, ob Ausschlusskriterien fehlen, die einem persönlich wichtig sind. Genau, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf gute Fragen.
Vielen Dank. Nice. Danke dir, Jennifer. Hier sind ein paar Fragen. Und zwar, du hast ja vorhin ziemlich ausführlich besprochen, wie man bei einzelnen Unternehmen feststellen kann, wie nachhaltig sie agieren und ob es passende Investments sind. Jetzt möchte ein Teilnehmer wissen, welche Unternehmen erfüllen denn die Kriterien, die du skizziert hast?
Auch welche Unternehmen erfüllen denn die Kriterien? Also also da kann man zum Beispiel auf unserer Webseite nachgucken. Da haben wir, wenn man da auf die entsprechenden Strategien klickt und auf mehr erfahren, haben wir da alle Unternehmen aufgelistet, die derzeit in dieser Strategie vertreten sind. Und man kann dort auch nochmal ganz genau nachlesen, welche Nachhaltigkeitskriterien wir ganz konkret anlegen. Genau.
Okay. Dann möchte noch jemand wissen. Weiß,
kann man auch draufklicken und irgendwie gucken, was ist erfüllt und so weiter und was macht die Firma und so. Ja, genau.
Danke für die umfassende Beantwortung. Hier ist eine Frage, die ich jetzt nicht so ganz verstehe, aber vielleicht verstehst du sie, ob du etwas zu den Konditionen sagen könntest.
Vielleicht ist mir nicht entgangen. Kondition von unserem Produkt oder?
Da weiß ich jetzt auch nicht genau. Vielleicht nicht der Teilnehmer einfach nochmal. Möchte nochmal konkretisieren, was er genau wissen will. Also wenn Sie es wollen von Jennifer, ist genau der Moment, Ihre Frage zu stellen.
Ja, ich kann, also ich meine, sonst sage ich auch was zu den Produktkonditionen von Goldmarie. Ja. Also was wir anbieten, sind Portfolios aus Einzelaktien, die durch unseren Algorithmus Risiko-Rendite optimiert sind. Und dadurch hat man sozusagen den Vorteil, dass man auf der einen Seite super transparent weiß quasi, in was man investiert und welche Nachhaltigkeitskriterien eben dann auch angelegt sind. Auf der anderen Seite behält man sein Stimmrecht, wenn man selber Besitzer der Aktien wird. Und man hat eben gleichzeitig sozusagen diese Sicherheit, dass wir halt dieses Risikomanagement übernehmen und dass man eben nicht den Fehler macht, quasi zu viel Geld in eine einzelne Aktie zu stecken.
Also Risikomanagement heißt in dem Fall eine Streuung über ausreichend großes Universum an Unternehmen. Und Stimmrecht bedeutet, dass die Aktionärinnen und Aktionäre dann auch eine Mitteilung bekommen über ihre Stimmrechtsausübungsmöglichkeiten, also über die HVs, die jeweiligen.
Genau, also man bekommt ja sozusagen, also wenn man sich für ein Produkt von uns entscheidet, dann bekommt man ein eigenes Aktiendepot, wo dann sozusagen die Aktien im eigenen Namen gekauft werden. Das bedeutet, dass man selber Aktionärin wird, also Aktionärin wird.
Verstanden.
Genau, und die Konditionen sind also für diesen Service, dass wir uns quasi um das Risikomanagement und auch um die Pflege der Anlage kümmern und regelmäßig aktualisieren. Verlangen wir einen gewissen prozentualen, eine prozentuale Gebühr des Anlagevolumens pro Jahr. Und diese Gebühr liegt also ungefähr bei 1,5%, ist aber abhängig davon, wie groß das Anlagevolumen ist. Das ist also ein Staffelpreis.
Okay, danke dafür. Jetzt habe ich auch keine weiteren Fragen mehr. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit und deine Ausführungen. Ja. Und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ja, ich gucke nochmal, da kam noch was. Ah, hast du drei Top-Unternehmen in der EU, wo du spontan sagen würdest, oder auch Verweis auf eure Website, dass man da nachgucken sollte? Also sind die quasi nochmal skaliert, also gestaffelt nach Nachhaltigkeitskriterien?
Nee, sind sie nicht. Also also ich würde auch hier auf unsere Website verweisen, weil sich die Dinge halt auch kontinuierlich ändern. Und das ist ja sozusagen auch sozusagen die Idee, warum wir das eben für AnlegerInnen auch dann übernehmen. Die sind nicht nach Nachhaltigkeitskriterien in dem Sinne gestaffelt, sondern es ist so gemacht, dass also wir legen bestimmte Nachhaltigkeitskriterien, die wir mit IMUG erarbeitet haben, an. Damit haben wir dann ein gewisses Universum von Aktien, die eben als nach diesen Kriterien als nachhaltig gelten und diese Standards erfüllen. Das ist relativ ein großes Universum, sind so zwischen 3.000 und 6.000 Aktien, je nachdem. Und auf diesem Universum von Aktien lassen wir unseren Algorithmus laufen, der dann die Portfolios Risiko-Rendite optimiert zusammenstellt. Und dann kommen am Schluss Portfolios raus, die bis zu 30 Einzelaktien ungefähr zum Beispiel haben. Wie die dann gewichtet sind, entscheidet sozusagen der Algorithmus. Und wenn man auf der Webseite nachguckt, sieht man dann eben auch, also die sind in einer gewissen Reihenfolge aufgelistet und die Reihenfolge hat damit zu tun, in welcher Größe sie quasi in unseren Portfolios vertreten sind. Also da sieht man dann auch, wenn man da sich die Top 3 anguckt, dann sieht man, das sind die größten Positionen.
Danke dafür. Auch vom Teilnehmer. Dann, jetzt habe ich nichts mehr. Dann vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise. Und in der kommenden Woche ist Christoph Leichtweiß unser Gast von Ypos und spricht über ein relativ wichtiges Thema, was oft unterschätzt wird. Meiner Ansicht nach ist die Steuer. Was bedeutet Steuer für Ihren langfristigen Anlageerfolg? Und allen bis dahin eine gute Woche. Bis bald, okay. Jennifer.
Tschüss.
Und allen alles Gute.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.